Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Wenn ich gerade so mal wieder meinen Blick durch die Gesellschaft schweifen lasse, stelle ich fest, dass wir sehr viel multikulturell unterwegs sind. Und da habe ich mir ja die Frage gestellt, typisch deutsch. Also was ist eigentlich so typisch deutsch, typisch für uns Deutsche? Und da fällt mir als erstes der bekannte Spruch ein, treffen sich drei Deutsche, gründen sie entweder einen Verein oder spielen Skat. Hast du auch noch irgendwelche Klischees im Kopf, die dir bei dem Begriff Deutsch einfallen?
Ja klar, da müssen wir uns ja eigentlich nur in unserer Gesellschaft umschauen, was da so passiert. Wir sind jetzt hier im Frühjahr, es wird frühsommerlich, es ist warm. Also es fällt schon auf, dass es relativ viele Männer gibt, die Socken in Sandalen tragen zum Beispiel. Oder so Dreiviertelhosen.
Ja.
Oder ich finde es auch typisch deutsch, ich hoffe, man sieht es mir nach, wenn ich dann Fahrradfahrer sehe, die einen Helm aufhaben. Wenn man mal in den Niederlanden ist oder so, da sieht man das kaum, ne? Also so einen Helm zu tragen oder teilweise auch eine Warnweste beim Fahrradfahren, das finde ich schon ziemlich deutsch. Natürlich gehört dazu auch das bekannte Bratwurst und ein Bier beim Jahrmarkt oder bei einem Schützenfest. Ja, Sauerkraut und Eisbein, aber natürlich auch alles, was mit Fußball zusammenhängt. In diesem Sommer wird das ja ein großes Thema hier in Deutschland werden.
Oder samstagsabends in die Badewanne. Ich kann mich auch aus meiner Kindheit erinnern, das war so der Klassiker, samstagsabends geht's in die Badewanne.
Ja, die Körperhygiene hat sich da sehr verändert, das muss man klar sagen. Aber ja, klar, natürlich gab's das früher. Samstag war Badetag.
Nun bestehen wir ja nicht nur aus deutschen Klischees, sondern haben ja auch durchaus auch einige deutsche Tugenden, für die wir auch im Ausland bekannt sind. Als da zum Beispiel wären Disziplin, Fleiß, Pünktlichkeit. Wir sind dafür bekannt in anderen Ländern, dass wir durchaus pünktlich sind. Und das ist mir auch schon passiert, wenn ich in Amerika war für ein Meeting, dann sitzt man da durchaus mal 10 Minuten vorher schon alleine da, weil man äußerst pünktlich ist, was aber nicht in jeder Kultur so gegeben ist.
Also ich gebe zu, dass ich häufig durchaus mal so meine 1, 2, 3 Minuten habe, wenn ich das so sagen darf. Aber ja, tendenziell heißt es bei uns, wenn wir zu, was weiß ich, 15 Uhr verabredet sind, dann sind wir auch Richtung 15 Uhr auf jeden Fall da. Das ist in anderen Gesellschaften, anderen Kulturen mit Sicherheit anders ausgelegt.
Nun habe ich aber auch das Gefühl, dass solche Begriffe wie Disziplin, Fleiß, also so typisch deutsche Merkmale und Tugenden im Moment nicht so richtig angesagt sind. Ich habe das Gefühl, dass Disziplin zum Beispiel im Moment eher so ein negativ behafteter Begriff wird.
Also das ist sicherlich etwas, was wir wahrnehmen können, wenn wir in die Medien schauen, Social Media und so weiter. Also die 30-Stunden-Woche, also nicht 40 Stunden, sondern ein Viertel weniger zu machen. Und klar, das sind Themen, die gerade vielleicht ein bisschen oben aufliegen. Ich nehme schon wahr, dass es immer noch eine Menge Menschen in unserer Gesellschaft gibt, in unserer Wirtschaft gibt, in Vereinen und Verbänden, die wirklich etwas auf die Beine stellen wollen, die fleißig sind, die Kreativität einsetzen, die auch pünktlich, was weiß ich, in Sitzungen sitzen oder beim Übungsabend der Feuerwehr, wie auch immer. Da nehme ich schon eine ganze Menge wahr, dass diese deutschen Klischees, aber auch halt eben diese Tugenden, wenn ich es mal so sagen darf, klar auch gepflegt werden. Allerdings ist es auch durchaus so, dass die Generation Z gerade da ein bisschen andere Überlegungen entwickelt. Und es fällt mir schon auf, wenn wir auf die Kundgebungen um den 1. Mai, zum Beispiel auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes, schauen, dass es da im Moment darum geht, auch den Begriff Freizeit in die Arbeit hineinzubringen, in die Arbeitszeit hineinzubringen, in das Zeitfenster pro Tag oder pro Woche, das wir halt für Arbeit aufzuwenden haben, um Einkommen generieren zu können. Das Stichwort Freizeit ist da sehr klar reingekommen. Also mehr Lohn, mehr Freizeit zum Beispiel. Früher war es etwas anders. Da ging es um gute Arbeitsbedingungen. Und davor ging es darum, überhaupt Arbeit zu haben, Aufträge hereinzubekommen für Betriebe, für Unternehmen. Da hat es, wie ich finde, einen ziemlichen Wandel gegeben gerade, wo wir schon auch ein bisschen aufpassen müssen, wie geht es da weiter, welche Entwicklung nimmt das Ganze, welche Haltungen kommen in die Köpfe, die sich dann auch entsprechend praktisch am Arbeitsplatz in der Politik auswirken.
Ja, Work-Life-Balance ist ja das Stichwort, über das wir beide auch schon einen Podcast gemacht haben.
Genau, und hier geht es jetzt nicht unbedingt um Work-Life-Balance, das ist noch einmal eine andere Facette, sondern hier geht es eher um den Blick auf die Tugend, zum Beispiel die des Fleißes, der Pünktlichkeit, des Engagements, sich also einbringen zu wollen und auch zu können, auch einen gewissen Ehrgeiz an den Tag zu legen, um etwas zu erreichen. Das ist schon aus der Vergangenheit heraus, können wir das sagen, typisch deutsch, etwas auf die Beine zu stellen, etwas aufzubauen. Wir sehen das zum Beispiel in Deutschland nach 1945. Das, was wir als Wirtschaftswunder bezeichnen, ist im Grunde genommen der Aufbau einer neuen Gesellschaftsform. Es ist ganz konkret der Aufbau von Städten, der Wiederaufbau von Städten mit architektonischen Dingen, die nicht immer alle so gelungen sind, aber es wurde Fleiß reingebracht, Engagement reingebracht. Und das finde ich schon etwas sehr Deutsches, etwas Deutsches nach 45. Das Deutsche vor 45 ist ein bisschen schwierig, das Deutsche vor 1914 ist es halt eben auch.
Das hat sich aber allerdings auch wieder relativiert, Ende der 60er Jahre mit den Studentenbewegungen. Also da hat man ja dann durchaus diese Tugenden, Fleiß, Disziplin, als spießig abgetan. Das galt, das war ja dann etwas, wo dann die Jugend angefangen hat aufzubegehren, weil es zu konservativ ausgeartet war.
Ich glaube, es war nicht unbedingt zu konservativ, es wurde bieder oder es war bieder.
Ja, spießig.
Spießig. Und da wollte einfach auch ein anderer Lebensstil sich durchsetzen. Ich halte das für einen klaren Generationenkonflikt, der natürlich auch politisch aufgeladen war.
Wie hat sich denn dann aus deiner Sicht diese deutsche Tugend, Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit nach den 60er, 70er Jahren weiterentwickelt?
Ich nehme schon wahr, dass der Begriff Freiheit reingebracht wurde und dass es da Entwicklungen gegeben hat und auch gibt, die ich durchaus kritikwürdig finde. Ich glaube, der Begriff Freiheit ist schon etwas anderes als das, was wir heute da in unserer politischen Praxis im Vertreten von Positionen und Meinungen machen.
Konkretisier das mal.
Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass sich also mit dem Aufkommen der sogenannten 68er-Bewegung und auch dem Ausbreiten der Vorstellungen dieser Bewegungen oder dieser Bewegung sich etwas ergeben hat in unserer Gesellschaft, dass also das Individuum sehr viel Platz und sehr viel Raum für sich einnimmt und teilweise sogar, ja, so eine Art Auflösen einer gewissen Solidargemeinschaft stattgefunden hat. Also das sehr Individuelle wurde nach vorne gebracht. Auch das machtvolle Durchsetzen dieser Vorstellungen aus diesem Bereich, ob das gesellschaftspolitisch ist, ob das ökologisch ist, ob das in der Außen- und Sicherheitspolitik der Fall gewesen ist.
Oder auch sozial.
Auch das Soziale. Da wurden Grundlagen gelegt, die, wie ich finde, heute in unsere Arbeitswelt hineinragen, in unser Sozialgefüge als Gesellschaft, in unser politisches Verständnis, mit nicht immer nur ausschließlich positiven und guten Ergebnissen.
Ich denke auch, dass der Begriff Freiheit sich auch nur in eine Richtung entwickelt hat, sprich die eigene Entfaltung. Und da kann ich ja jetzt gerade als Frau reden. Ich bin ein Kind dieser Nachfolgegeneration. Für mich war es selbstverständlich, studieren zu dürfen. Für mich war es selbstverständlich, Kind und Karriere unter einen Hut bringen zu dürfen. Aber es war auch rückblickend gar nicht eine freie Entscheidung, sondern es hatte schon was Selbstverständliches. Also ich nehme heute durchaus wahr, dass junge Frauen auch gerne zu Hause bleiben. Also die Kindererziehung in den Vordergrund stellen und sagen, ich möchte gar keine Karriere noch nebenbei machen. Ich möchte gar nicht den Spagat machen, den du als Mutter machen musstest, zwischen Kind und Karriere das unter einen Hut zu bringen. Und ich nehme schon wahr, dass diese Generation von Frauen durchaus kritisch gesehen wird, auch belächelt wird, weil man das Gefühl hat, die machen jetzt einen U-Turn zurück in die späten 50ern. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass man anders als in den 50er Jahren, da konnte ein Mann durchaus von seinem Gehalt das Haus bezahlen, die Familie ernähren, die Frau versorgen, konnten zweimal im Jahr noch in Urlaub fahren. Das ist ja heutzutage schon gar nicht mehr mit zwei Gehältern fast möglich. Also ich frage mich schon, wo ist da der Freiheitsbegriff geblieben?
Also mit dem, was du so schilderst, da kommt mir der Gedanke, dass also das Pendel wieder zurückschlägt. So, obwohl man dabei auch sagen muss, es wird nicht wieder genau so werden, wie es vor 68.
Also sollte es auch nicht.
Also erste Hälfte der 60er oder 50er Jahre gewesen ist, so wird es nicht wieder werden. Das kann nicht. Gleichwohl gibt es durchaus einzelne Aspekte, die wieder etwas stärker in den Vordergrund rücken. Also das Häusliche zum Beispiel, Kinder erziehen zu wollen. Daher kommen ja auch durchaus die Gedanken, eben nicht 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern 30, 25 oder 20 Stunden. Also weniger Zeit im Beruf zu verbringen, am Arbeitsplatz, in der Firma, in dem Unternehmen, in dem jemand beschäftigt ist, sondern halt eben das Häusliche auch zu pflegen. Gleichwohl wird diese Biederkeit der 50er Jahre natürlich nicht wieder zurückkommen. Aber man schaut schon vielleicht, oh, das und das ist durchaus brauchbar auch für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, für meine Kinder, für meine Lebenssituation.
Weil man muss sagen, die Spießigkeit der 50er waren gleichzeitig aber auch die Initialzündung für das Wirtschaftswunder.
Ja, auch da gab es...
Das heißt, es gibt schon eine Verbindung auch zwischen dieser Disziplin, diesem Fleiß, ich nenne das jetzt mal diesem spießigen deutschen Bürgertum und durchaus einem wirtschaftlichen Wachstum, einem wirtschaftlichen Erfolg und einem wirtschaftlichen Wohlstand eines Landes.
Ja, der politische Appell, fleißig zu sein, fand fruchtbaren Boden, fand Köpfe, die das aufgenommen haben, angenommen haben, natürlich auch verbunden mit einer Menge Sozialkontrolle in einem Ort, in den lokalen Bezügen, in denen man stand, am Arbeitsplatz, in dem Dorf, in dem man gelebt hat oder dem Stadtteil, wie auch immer. Oder halt eben auch der Arbeitsgemeinschaft in einem Betrieb. Gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass da etwas auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Also der Appell, fleißig zu sein. Wir wollen es besser haben als unsere vorhergehende Generation. Wir sehen allerdings auch eine Bedrohung, zum Beispiel aus dem Osten, der Warschauer Pakt. Wir müssen da mithalten und können das im Grunde genommen ausschließlich aufgrund unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, also strebsam sein, fleißig sein, arbeiten zu wollen, Überstunden machen zu wollen, also Engagement reinzubringen, baue ich halt eben mein häusliches Umfeld. Ich baue mir mein Einfamilienhaus. Mit dem großen Grundstück, mit einem Garten zur Selbstversorgung, was es damals ja gegeben hat, auch bis in die 80er, teilweise 90er Jahre hinein. Wir haben ein hohes Steueraufkommen, ein hohes Aufkommen an Sozialabgaben, um Staat zu finanzieren, um unsere Sozialsysteme zu finanzieren, dementsprechend auch eine gewisse militärische Kraft und Macht zu haben, die wir dann einbringen können in unser Bündnis, also die NATO, um unseren Lebensstandard überhaupt halten zu können. Also die äußere Klammer, die eine Gesellschaft damals hatte, ist durch den Fall des Eisernen Vorhangs und die gesellschaftlichen Veränderungen natürlich wesentlich anders geworden. Da hat sich etwas aufgelöst. Wir nennen das 30 Jahre Friedensdividende. Die ist vorbei. Und jetzt geht es in diese Richtung zurück, dass wir schauen müssen, wie halten wir unseren Lebensstandard? Wie sind wir sicherheitspolitisch gut eingebunden, dass unser Standard halt gehalten werden kann? Dass wir gut leben können? Und da müssen wir umgehen mit dem, was sich, wie gesagt, in diesen 30 Jahren Friedensdividende bei uns auch durchaus eingeschlichen hat. Also der Umgang mit dem Stichwort Freiheit, der für mich stark in Richtung Willkür tendiert. Der Umgang mit dem Stichwort Toleranz, das für mich auch eine Menge mit Gleichgültigkeit zu tun hat. Also da sind wir in intellektuellen Auseinandersetzungen, denen wir uns stellen müssen, weil ich glaube, dass die geistige Grundhaltung und auch die geistliche Grundhaltung, in der wir sind, die Basis für unsere Gesellschaft sind, für unseren Wohlstand sind, für unser System sind, in dem Leben gut gelingen kann.
Da muss ich kurz einhaken, weil dieser Appell an den Fleiß und die Disziplin aus den 50er Jahren ist meiner Auffassung nach auch deshalb auf fruchtbaren Boden getroffen, weil es ein Teil unserer Natur ist, also unserer deutschen Gene, sag ich mal. Und gleichzeitig setzt es aber auch voraus, dass damals die Möglichkeit dazu da war, wirtschaftlichen Aufschwung generieren zu können durch eigene Arbeitsleistung. Und ich stelle schon heute fest, wenn ich die junge Bevölkerung angucke, du hast es wo angesprochen, die Generation Z, wohin sollen die ihre Energien reinstecken? Wohin sollen die ihre Disziplin und ihren Ehrgeiz und ihren Fleiß reinstecken? Weil der ganze Arbeitsmarkt sich so dermaßen schnell gerade verändert, sprich neue Technologien, sprich KI, wohin sollen die jetzt ihre Energie reinstecken als Garant für den eigenen Wohlstand und das, was du als ein gutes Leben definierst?
Also ich glaube, dass es eine deutsche Kultur gibt, die uns prägt und die in unseren Köpfen ist und die auch unsere Haltungen durchaus ausmacht. Und ja, das ist auch etwas Prägendes, also etwas, was sich eingedrückt hat in uns. So wie eine Münze zum Beispiel geprägt ist, das Bild, das dort eingeprägt ist in eine Münze, das walze ich auch nicht so einfach raus, sondern dass eine Prägung ist schon ein massiver Eingriff auch in die geistige Welt, in unsere Köpfe, die nicht so einfach nivelliert werden kann.
Nein, ist das Milieu, in dem quasi unser Bewusstsein entsteht, in dem unsere Definition und unser soziales Leben miteinander sich entwickelt.
Ja, aber ich halte es für Kultur und nicht für Natur. So, das ist mir
ja gut,
wichtig,
deswegen sage ich ja, das soziale Milieu prägt. Aber ich denke, die Veranlagung dazu kann durchaus mitgegeben sein. Ja, weil ich glaube, der Italiener ist bekannt für La Dolce Vita.
Aber es ist eine Kultur.
Der Brite ist für seinen britischen Humor bekannt. Ja, aber auch da glaube ich, dass das Milieu auf einen fruchtbaren Boden fällt. Und der fruchtbare Boden ist für mich Natur. Und wenn du jetzt nochmal zurückguckst in die Historie, wir waren jetzt viel in der Nachkriegszeit, aber wenn du noch weiter zurückgehst in die deutschen Tugenden, dann sehe ich ja, dass wir flächenmäßig ein relativ kleines Land sind, aber wir waren das Land der Dichter und Denker. In Literatur, in Philosophie, wir hatten einen Goethe, einen Schiller, ein Kant, ein Schopenhauer, ein Freud, ein Jung. In der Musik gab es Beethoven, Bach, Haydn, Brahms, das waren Musikgenies. Wir waren mit die Gründerväter der Aufklärung. Wenn ich jetzt in die Erfindung gehe, nicht nur in Literatur und Philosophie, gehe ich in die Erfindung, komme ich an den Buchdruck, die Glühbirne. Der Computer wurde in Deutschland erfunden, der MP3-Player, das Auto, das Telefon. Wir sind ein hochkreativer Menschenschlag, wir Deutschen. Und ich finde, diese deutschen Tugenden haben dazu beigetragen, dass wir das auch verwirklichen und umsetzen konnten. Leider wurden natürlich die wenigsten dieser Erfindungen in Deutschland dann letzten Endes produziert. Aber entstanden sind sie aufgrund deutscher Tugenden, das glaube ich schon. Und wenn du in Wirtschaft und Forschung gehst, Robert Koch, Wilhelm Konrad Röntgen, Albert Einstein. Diese deutschen Tugenden, dazu gehört für mich eben auch, dass wir in der Lage sind, durch Fleiß und Disziplin kreative Schöpfungen
hervorzubringen. Also das sehe ich schon so. Es ist, wie ich finde, Bestandteil unserer Kultur, diese Tugenden halt entsprechend auch zu pflegen, zu fördern. Ich finde auch durchaus zu stärken. Also es ist schon richtig, was du skizzierst. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass bis in die 20er Jahre hinein es enorm viele deutsche Nobelpreisträger gegeben hat. In verschiedenerlei Hinsicht, in Chemie, in Medizin, in Physik und so weiter, auch Literatur. Da ist richtig was passiert und dieses Land war enorm leistungsfähig.
Sie haben auch diese Disziplin um ihrer selbst willen vorangetrieben und nicht unbedingt um eine Zweckmäßigkeit, eine Wirtschaftlichkeit, sondern das glaube ich halt, es ist halt Teil unserer, ich nenne das Natur, du nennst das Kultur, dass diese Disziplin und dieser Fleiß uns in die Wiege gelegt sind. Ich glaube nicht, dass Herr Röntgen von Anfang an gedacht hatte, ich erforsche jetzt nur, um dann die Röntgenstrahlen zu entwickeln, sondern dieser Antrieb kommt auch aus einem Selbst heraus und das ist ein Teil unserer Tugend. Der wirtschaftliche Erfolg, der wirtschaftliche Faktor kommt vielleicht erst in zweiter Instanz, aber dadurch bekommen doch Begriffe wie Disziplin und Fleiß eben nicht diese zweckgebundenen Sinnhaftigkeit, sondern sie bekommen um ihrer selbst willen das Tun um ihrer selbst willen. Und das bringt Erfolg.
Also ich glaube, dass diejenigen Namen, die du genannt hast, also im Bereich Literatur, Philosophie, also Goethe, Schiller, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, im Bereich Erfindungen, also Buchdruck oder die Glühbirne, also Gutenberg und andere, oder im Bereich Naturwissenschaften, Wirtschaft und Forschung, also Robert Koch, Röntgen und so weiter, dass die als Motor schon sehr klar den persönlichen Ehrgeiz hatten und dieser persönliche Ehrgeiz halt eben auf einen wirklich fruchtbaren Boden gefallen ist, wenn man so will.
Richtig.
Und das, finde ich, ist unsere deutsche Kultur gewesen. Ich glaube, dass sie das nach wie vor auch durchaus ist. Also ich glaube, dass Deutschland im Jahr 2024 immer noch enorm leistungsfähig ist, auch wenn wir in den Medien halt auch klar die Abgesänge dieser Leistungsfähigkeit gerade deutlich wahrnehmen können. Aber kleine Medienkritik, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, weil sie Reichweite oder verkaufte Auflage erbringen. Klammer zu. Also der persönliche Ehrgeiz all dieser genannten Personen ist im Grunde genommen die Triebfeder gewesen, die auf einen enorm fruchtbaren Boden gefallen ist. Und daraus konnte richtig was gemacht werden.
Ähnlich hat sich auch der Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pierer neulich bei Maischberger dazu geäußert. Er meinte, Deutschland müsse seine technische Souveränität wiedergewinnen und dazu müssten wir uns aber anstrengen. Also auch er appelliert wieder an die deutschen Urtugenden, Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz und sich anstrengen.
Der Appell, macht was, tut was, strengt euren Grips an, krempelt die Ärmel auf, also gewinnt die Souveränität zurück, auch auf den internationalen Märkten, stößt natürlich auf Bedingungen, die das nicht so ganz einfach machen. Einmal international, okay, das ist das eine, aber halt eben auch in unserer Gesellschaft, da hat sich vielleicht auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein gewisser, ja, Schlendrian breit gemacht, etwas, was halt eben in diesen 30 Jahren Friedensdividende entstanden ist. Eine gewisse Gleichgültigkeit, die aufgrund eines recht hohen Wohlstandsniveaus sich ergeben hat. Wir müssen uns ja gar nicht großartig anstrengen, sag ich mal, sondern wir schaffen das schon irgendwie. Ich glaube, da liegt durchaus ein bisschen ein Problem. Und ich glaube, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch nochmal gesondert drauf gucken müssen.
Nun haben wir ja viel über die positiven Seiten der deutschen Tugenden gesprochen. Es gibt natürlich auch noch so ein paar Schattenseiten deutscher Tugenden. Das ist zum Beispiel unsere Obrigkeitstreue. Also da passt auch so ein bisschen dieser Schlendrian rein, den du eben angesprochen hast. Also wir sind ein Volk, das sehr gerne auch Verantwortung abgibt und auch gerne mal, lass das mal den Staat machen. Also wir sind sehr gerne da auch in einer gewissen Bequemlichkeit und auch einer gewissen Passivität zu Hause. Wir wollen einfach, dass es uns gut geht und dass es allen gut geht und dass da eine soziale Gerechtigkeit für alle vorherrscht. Also das ist schon auch etwas, was uns auch wieder in die Wiege gelegt ist. Und eben auch unser unbeirrbarer Glaube, dass man alles über Bürokratie regeln und ordnen kann. Also wir sind ja unglaublich ordnungsfanatisch.
Ich glaube, das geht ineinander über. Mhm. Also die Obrigkeitshörigkeit zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg ist natürlich eine besondere. Die ist verändert worden oder die hat sich verändert. Also ich finde zum Beispiel der Hauptmann von Köpenick gibt das sehr schön wieder. Da brauchte nur jemand eine Uniform anzuziehen, entsprechenden Jargon in der Wortwahl, in der Betonung zu pflegen und schon standen Männer hackenschlagend vor dem und haben exakt das getan, was er von ihnen verlangt hat, dieser Hauptmann von Köpenick. So, das hat sich, na klar, sehr verändert. Wir Deutschen mögen es schon sehr, einen Staat zu haben, der uns versorgt. Wir zahlen unsere Sozialabgaben, wir zahlen unsere Steuern und wir sagen, wir zahlen das, dann sorgt für uns. Das ist schon auch, glaube ich, ein bisschen problematisch. In anderen Ländern ist es eher so, dass der Staat für die Bürger sorgt. Wir sorgen gerade für den Staat. Jedenfalls scheint mir das die politische Überzeugung gerade zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sind die Beitragszahler. Und wir machen was draus. Ich glaube, dass da etwas in eine gewisse Schieflage geraten ist. Der Staat ist für uns da und nicht wir für den Staat. Auch etwas, was mit diesem Stichwort Obrigkeitsdenken zu tun hat.
Heinrich Mann, der Untertan.
Genau. Es ist nicht mehr der Kaiser, sondern es ist jetzt im Grunde genommen der Staat als solches. Und das äußert sich dann in starker Bürokratie, hohen Sozialabgaben, hohen Steuern. Und das paart sich mit der Erwartung dann halt eben auch, dass für uns gemacht wird. Auch nicht ganz einfach, ehrlich gesagt. Da wünsche ich mir manchmal eine deutlich größere Portion an Eigenverantwortung.
Passt aber auch wieder zu unseren deutschen Werten, die wir dann vertreten. Sprich, wir sind ein sehr gerechtigkeitsliebendes Volk. Wir sind auch ein sehr tolerantes Volk. Und wir erwarten, dass auch das vom Staat geregelt wird, dass die Toleranz vom Staat geregelt wird. Also auch da haben wir die Verantwortung abgegeben und erwarten, dass unsere Werte vom Staat geregelt werden.
Genau. Wir erwarten, wir wollen, dass alles juristisch zum Beispiel geregelt wird. Die Folge ist viel Bürokratie. Mhm. Also wir möchten alles irgendwie in Paragraphen formuliert haben und meinen, dass wir durch mehr Gerechtigkeit mehr Wohlstand erzeugen, mehr Fairness erzeugen, mehr guten Umgang miteinander erzeugen. Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Unterm Strich kommt es zu deutlich mehr Stress.
Ja, wir glauben auch, dass wir durch mehr Regeln mehr Toleranz gewährleisten können. Und ich erlebe das auch so, dass es eigentlich eher ins Gegenteilige gerade kippt.
Da haben wir halt auch ein Problem mit diesem Toleranzbegriff. Mhm. Was ist denn überhaupt Toleranz? Wir leben ja in einer Gesellschaft, gerade wir Deutschen mit unserer Vergangenheit sind da, glaube ich, sehr, sehr empfänglich für, dass wir sagen, wir sind tolerant. Wir wollen das auf jeden Fall sein. Wie gesagt, unsere Vergangenheit haben wir da noch lange, lange nicht abgeschüttelt. Die haben wir nach wie vor in den Köpfen. Das ist auch mittlerweile Bestandteil unseres deutschen Selbstverständnisses, halt eben auf diese 12 braunen Jahre zu schauen und die Lehren daraus zu ziehen. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass wir mit diesem Toleranzbegriff ziemlich, ja, abgeschliffen umgehen. Also noch einmal die Frage, was ist denn überhaupt Toleranz?
Nun, jeder Mensch, glaube ich, würde sich gerne als tolerant bezeichnen. Also ich definiere mich auch als tolerant und genau wie viele andere Menschen gerade in unserer aktuellen Situation frage auch ich mich, wo sind denn die Grenzen von Toleranz? Wie viel Toleranz vertragen wir eigentlich, ehe unser kulturelles Fundament sich aufzulösen beginnt?
Dazu muss ich, glaube ich, erst einmal wissen, was unser kulturelles Fundament ist. Ich glaube, tolerant kann ich dann sein, wenn ich weiß, was meine eigene Position ist. Um tolerant sein zu können, muss ich erst einmal wissen, was ist denn der Grund, auf dem ich stehe? Die Basis, auf der ich stehe. Und das ist hoffentlich nicht irgendwie ein seichter Sand, sondern das ist ein harter Felsen.
Solange du das als Einzelperson definieren kannst für dich, glaube ich, ist das noch eher möglich, als wenn man das so wie jetzt vom Staat erwartet. Dass der Staat mir sagt, wo ist jetzt Toleranz angebracht? Also im Moment habe ich das Gefühl, unser Staat definiert unsere Toleranz.
Ich glaube, das Gefühl ist durchaus berechtigt. Prinzipiell können wir sogar sagen, unser Verständnis ist im Grundgesetz festgelegt. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Das ist erst einmal das, was ich für jeden Bundesbürger, für jeden Staatsbürger dieses Landes erwarte. Dazu kommen dann noch politischerseits die Themen, die Gesetzeswerke der Europäischen Union dazu, auch wie gesagt, wir sind eingebunden in die NATO, also das, was mit unserer militärischen Bündnisfähigkeit zusammenhängt. Das ist das, was der politische Bereich formulieren kann. Religiös kommt für mich dazu, dass wir schauen auf das, was in der Heiligen Schrift, der Bibel, festgelegt ist, was dort steht, was wir dort herausziehen können. Und ich sage auch, ich bin katholischer Priester, für mich kommt auch dazu, was die katholische Kirche sagt. Und damit habe ich eine Menge Material vor mir liegen, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, mit dem ich eine Position entwickeln kann, woran ich mich abarbeiten kann. So, und dann gibt es meine Meinung, meine Position und halt eben auch die von anderen. Und da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Ich sage allerdings auch sehr klar, das, was ich für mich in Anspruch nehme, müssen andere auch für sich in Anspruch nehmen können. Und Toleranz ist dann halt eben, ja, auch ein Aushalten dessen, was andere mit reinbringen. Wichtig ist für mich, klar zu haben, was ist der Grund, auf dem ich stehe.
Also die Erklärung von Prinzipien der Toleranz, die die UNESCO definiert hat, im Jahr 1995 bereits, sagt eindeutig aber, ich zitiere, in Übereinstimmung mit der Achtung der Menschenrechte bedeutet praktizierte Toleranz weder das Tolerieren sozialen Unrechts noch die Aufgabe oder Schwächung der eigenen Überzeugungen. Also das heißt, dazu gehört auch, dass ich die eigenen Ansichten anderen nicht aufzwingen darf. Das hat für mich jetzt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, tolerant sein heißt ja, meinem Gegenüber einen Raum eröffnen, aber gleichzeitig darauf zu achten, dass mein eigener Raum nicht geschwächt oder gemindert wird.
Ja.
Da sage ich dann als katholischer Neuling, ich tue mir da im Moment ein bisschen schwer, wenn ich aber das Gefühl habe, wir geben anderen Religionen ein Riesenforum, sprich, wir feiern Happy Ramadan. Gleichzeitig habe ich das in der katholischen Fastenzeit nirgendwo wahrgenommen.
Gut, das ist jetzt sicherlich ein Phänomen auch unserer Kirche. Wir sind da weniger konsequent als andere Religionsgemeinschaften, das mit ihrer Religion und ihrem religiösen Praktizieren sind.
Natürlich nicht. Gleichwohl fällt mir auf, dass die Diskussion sich daran erzürnt hat, dass man Happy Ramadan überhaupt ins Leben gerufen hat, initiiert hat, das getan hat. Ich würde den Spieß eher umdrehen. Mir fällt auf, mit welcher Selbstverständlichkeit muslimische Gläubige oder andersgläubige ihren Glauben leben, ihren Glauben lieben. Und ich frage mich eher, wo sind denn dann die katholischen Gläubigen, die sich zu ihrem Glauben so bekennen, wie das andere Religionskulturen tun? Ich würde nicht verurteilen wollen, dass jemand ein Schild aufhängt, Happy Ramadan, sondern ich frage mich eher, wo ist das Gegengewicht? Wo sind die katholisch Gläubigen, die sich die Schultern breit machen für ihren Glauben, die mit einer Liebe und einer Leidenschaft ihren Glauben leben und ihren Glauben zeigen? Wo ist das? Und das meine ich halt, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Erklärung der Prinzipien durch die UNESCO. Wir fangen an, glaube ich, unser kulturelles Fundament aufzulösen und einer anderen Kultur, einer anderen Religion einen Raum zu eröffnen und uns selbst dabei zu verlieren.
Sehe ich ganz ähnlich. Also so wie wir in belebten Innenstädten Leuchtwerbung oder Leuchtschilder aufstellen mit Merry Christmas, so haben wir heute auch Happy Ramadan. Das ist für uns mittlerweile selbstverständlich geworden. Ich beobachte auch, dass andere Religionsgemeinschaften, mir fällt das im islamischen Bereich auf, mir fällt das im jüdischen Bereich auf, sehr viel konsequenter, gar nicht unbedingt strenger, aber sehr viel konsequenter ihre kulturelle Identität leben. Und kulturelle Identität ist ganz häufig auch geprägt durch religiöse Identität. Da ist bei uns ein bisschen was verloren gegangen. Das rührt auch aus unseren Eindrücken und Erfahrungen der Geschichte her. Das müssen wir ja auch klar sagen. Also wir haben ja deutlich bis in die 70er, vielleicht auch 80er Jahre hinein erlebt, dass es ein hohes Maß an Intoleranz gegeben hat, auch im Umgang der beiden Kirchen miteinander, also Lutheraner und Katholiken. Ja, also wenn, einfach mal konstruiert, ein katholischer junger Mann eine lutherische junge Frau mit nach Hause gebracht hat, dann hat häufig der Haussegen schiefgehangen und nicht zu knapp. Umgekehrt war es genauso. Also das ist schon ausgesprochen intolerant. Da haben die Kirchen auch durchaus ihren Beitrag zugeleistet. Auch das ist ein Ansatz, über den nachgedacht werden muss. Das ist überhaupt gar keine Frage, meiner Meinung nach. Allerdings paare ich dieses Nachdenken darüber auch mit einem deutlichen Appell meinerseits dahingehend, dass wir Toleranz nicht mit Gleichgültigkeit gleichsetzen, sondern dass wir schauen, welcher ist denn unser Standpunkt? Und in meinem Fall, welcher ist denn ein gut verstehbarer, nachvollziehbarer, intellektuell mitdenkbarer katholischer Ansatz? Ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Ich möchte das auch nicht. Also da bin ich viel zu klassisch und auch eine Spur konservativ. Ich hänge meine Fahne nicht sofort mit dem Wind, sondern welcher ist der Grund, auf dem ich stehen kann, nachdenken kann, mitdenken kann? Welches ist das Material, das vor mir liegt, aus dem dann entsprechend ich und auch wir als Katholiken etwas Zukunftsfähiges machen können, etwas Bereicherndes für meine individuelle Situation, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche insgesamt vielleicht sogar.
Gleichwohl müssen wir uns mit einer Tatsache natürlich auseinandersetzen, die Helmut Schmidt bereits 2010 bei Sandra Maischberger erwähnt hat, mit dem Hinweis, den er sich erlaubt hat, dass Ende dieses Jahrhunderts werden ein Drittel der Weltbevölkerung muslimische Staaten sein und Europa nahezu 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Also das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass ich glaube, dass es einen kompletten Wandel geben wird im kulturellen Bereich und eben auch im religiösen Bereich. Und ich glaube, unser kulturelles Fundament, dazu gehört auch unser katholischer Glauben, unser christlicher Glauben.
In dem Beispiel, das du aufgemacht hast, die Zahlen kann ich jetzt nicht so ganz verifizieren. Aber die Richtung ist ja richtig. Das denke ich schon. Also der Westen ist gerade spürbar durchaus auf einem Rückzug, während muslimisch geprägte Gesellschaften, aber auch das, was China in der Lage ist zu prägen, deutlich stärker wird.
Indien wird auch im Kommen sein.
Genau, dass wir da sehr genau schauen müssen, wer sind wir und wo stehen wir. Das ist für mich die Frage nach dem eigenen Standpunkt. Also ich glaube auch, dass ein verschärftes Wahrnehmen von Konkurrenz uns dazu bringt, wieder auf unsere geistigen und geistlichen Wurzeln stärker zu schauen, wo kommen wir denn her? Da sind wir dann wieder bei den Werten, die die Aufklärung, zum Beispiel Immanuel Kant, dessen 300. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, formuliert hat. Und andere natürlich auch. Also da kommen wir aus dem Bereich der Aufklärung. Da kommen wir zu dem, was das Christentum katholisch oder evangelisch geprägt, halt hervorgebracht hat. Das ist ein Fundament, auf dem wir stehen. Und für mich kommt dann halt auch noch einmal dazu, da habe ich auch meinen Spaß dran, wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf, wo stehen wir als katholische Kirche? Was ist eine katholische Position, die wir dann in diesem Konzert der Interessen, sage ich einmal, gut einnehmen können? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu formulieren. Da gibt es eine ganze Menge, mit dem wir uns im guten Sinne auseinandersetzen können, was nicht mit Gleichmacherei, mit Gleichgültigkeit zu tun hat, sondern halt eben mit einer gesunden, verträglichen Profilschärfung.
Und vielleicht auch einer Fehlinterpretation von Toleranz.
Die es früher sicherlich durchaus gegeben hat. Allerdings, ich sage noch einmal, wir haben im Grunde genommen mit dem Niedergang der Sowjetunion, mit dem Untergang des Warschauer Pakts, nicht in der Situation gestanden, einen Konkurrenten großartig zu haben. Das ist erst mit dem Aufstieg Chinas anders geworden. Das ist anders geworden mit dem Erstarken des politischen Islams. Das ist stark zutage getreten, als die Flugzeuge in die Twin Tower geflogen sind. Da fing wieder durchaus an, dieses Auseinandersetzen. Mensch, nochmal, wer sind wir, wo stehen wir? Und das, was global in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat, das wirkt sich jetzt halt eben in unserer Gesellschaft bis in die lokalen Ebenen aus. Das führt dazu, dass wir stärker nachdenken werden.
Nochmal, weil ich glaube, dass wir eine missverständliche Interpretation von Toleranz gelebt haben,
ja,
die zu einer Schwächung unserer eigenen Überzeugungen geführt hat. Und durch die Schwächung unserer eigenen Überzeugung war die Erstärkung von überzeugenden Nationen, Konzepten im Inbegriff zu wachsen.
Ja,
Also, ich sag mal, die Schwächung unserer eigenen Überzeugungen hat auf der anderen Seite zu einem Wachstum von anderen Überzeugungen geführt.
Ich glaube, dass beides zusammengekommen ist. Also wir mussten nicht mehr uns großartig anstrengen nach dem Zerfall des Warschauer Paktes. Und dann kann man sich erst einmal zurücklehnen. Gleichzeitig ist China wirtschaftlich stärker geworden, zu einem Konkurrenten herangewachsen, wenn man so will. So, wir lagen in der Hängematte und andere sind stärker geworden. So, und jetzt merken wir, hoppla, die wollen uns ja ans Leder. Wir sind ja Konkurrenten in weltanschaulichen Fragen. Wir sind Konkurrenten in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Wir werden uns anstrengen müssen. Und da kommt dann halt eben ein Heinrich von Pira mit diesem Satz, dass wir unsere technische Souveränität wieder gewinnen müssen. Ich glaube, dass wir auch...
Im Hinblick auf China auf jeden Fall.
Ich glaube, dass wir nicht nur die technische Souveränität wieder gewinnen müssen, sondern wir müssen auch uns unserer eigenen Souveränität in geistlich-geistlicher Hinsicht wieder bewusst werden. Wir müssen wirtschaftlich stärker werden. Also Technik und Wirtschaft hängen da zusammen. Also insgesamt glaube ich, dass wir über unsere eigene Souveränität wieder stärker nachdenken müssen. Andere Gesellschaften haben in sich einen gewissen Ehrgeiz, einen gewissen Fleiß, einen gewissen Spannungsbogen, sag ich mal, etwas auf die Beine stellen zu wollen. Das ist bei uns vielleicht in den letzten Jahren ein wenig ins Hintertreffen geraten. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle deutlich ins Hintertreffen geraten. Und noch einmal, wir werden leistungsbereiter sein müssen. Ansonsten werden wir unseren Wohlstand, unseren Standard nicht halten können. Und Toleranz ist da ein wesentlicher Begriff, über den es sich nachzudenken lohnt.
Der aber anders definiert werden muss.
Ja, zunächst einmal, der anders definiert werden muss. Und zunächst einmal müssen wir darüber nachdenken, das ist, glaube ich, der erste Schritt, welcher ist denn unser Standpunkt, auf den wir beharren? Welches ist das Fundament, auf dem wir stehen? Das ist das, was sich für unseren Kulturkreis mit christlichen Werten verbindet, mit unserem Grundgesetz verbindet. Da geht, glaube ich, Theologie, christlich-jüdisch und politische Ansichten gut ineinander über.
Wir müssen auch unsere christlichen Werte wieder aktivieren, weil es kommen mit den muslimischen Völkern, es kommen mit den hinduistisch geprägten Nationen Völker auf uns zu, die mit einem unglaublichen religiösen Bewusstsein verwurzelt sind. Und das gehört für uns zu unserer Kultur dazu. Und ich möchte schon auch daran appellieren, dass Toleranz auch gefärbt ist durch unser christliches Fundament.
Ich möchte sogar ergänzen, dass das Religiöse das Fundament ist, auf dem überhaupt Gesellschaft entsteht. Das haben wir im muslimischen Bereich. Das haben wir, du hast Indien angesprochen, dort sichtbar mit dem Hinduismus. Das haben wir in Europa, das christlich geprägt ist. Zunächst katholisch, dann kam der Protestantismus dazu. Ich wage sogar zu behaupten, dass die KP in China ein Religionsersatz ist.
Absolut.
Wenn wir uns anschauen, wie die organisiert sind, dann gibt es da durchaus Anklänge an Religionsgemeinschaften. Wenn wir schauen, welche Inhalte sie haben, in welchen Büchern sie stehen, die sogenannte, also die Mao-Bibel, weiß nicht, welchen Stellenwert die heute noch hat. Es gibt den Paramount Leader, also den obersten Parteiführer. Mhm. Also das sind alles Bilder und Schriftstücke, Auseinandersetzungen, auch intellektueller Art, die quasi einen Religionsersatz darstellen können. Und zwar eine Religion ohne Gott. Da muss man schon sehr genau hingucken. Sie haben eine Heiligenverehrung und so weiter. Also diese Bilder gibt es ja durchaus. Und da merken wir klar, das Geistlich-Geistliche ist das Fundament, auf dem eine Gesellschaft, ein System, auch der Wirtschaft, wachsen und überhaupt agieren kann. Und da noch einmal mein klarer Appell, werden wir stärker werden müssen.
Da ist jetzt dann meine ketzerische Frage. Die katholische Kirche antwortet darauf im Moment mit sehr viel Toleranz Richtung synodalem Weg. Wäre es da nicht angebracht, wieder sich auf eine Kirche zu besinnen, die auf die Glaubenswurzeln sich mehr besinnt, die sich zurückbesinnt auf das Urfundament des katholischen Glaubens, um das überhaupt in einer Gesellschaft wieder wirksam etablieren zu können?
Ich glaube, dass wir auf unser Fundament schauen. Das ist der Glaube an Jesus von Nazareth, an den Auferstandenen, den wir dann halt eben auch Jesus Christus nennen. So, das, was der uns hinterlassen hat. Die Bibel ist die Basis dafür. Wir werden streiten wie die Kesselflicker über die richtige Auslegung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da muss was stattfinden. Und ich sehe die Kirche, und da schaue ich jetzt erst einmal auf die katholische Kirche, zunächst einmal als eine Religionsgemeinschaft. Das ist ein System, eine Organisation, auch eine Institution, die Theologie zu betreiben hat, die von Gott sprechen soll, die sich abarbeitet an den verschiedenen Verständnissen von Gott, an dem, wie Jesus von Nazareth und dem, was von ihm überliefert ist, sich auseinandersetzt. Noch einmal, wir werden streiten wie die Kesselflicker, aber das muss stattfinden. Und ich glaube, dass wir mehr Theologie wagen sollten und nicht so sehr viel Pädagogik, Psychologie oder Soziologie. Das wäre mein Appell. Und ich glaube, wir müssen da spiritueller rangehen. Also
meine Sprache.
Also geistgewirkter. Und wir müssen auch stärker auf die Mystik gucken und dem, was das hervorbringen kann. Das ist, das will ich sehr deutlich an dieser Stelle auch einmal sagen, keine Spinnerei. Das ist nicht das Verbreiten von Ansichten irgendwelcher Verrückter, sondern das ist hochgradig bodenständig. Das ist das geistliche Fundament, auf dem dann ein geistiges Fundament aufgebaut werden kann, auf dem dann eine Gesellschaft aufgebaut werden kann, in der gewirtschaftet wird oder Politik gemacht wird.
Und für mich gehört da auch noch dazu, wieder die Liebe und die Leidenschaft für seine eigene Religion zu aktivieren. Dass das wieder mehr als Freude gelebt wird, der Glaube. Und dass es en vogue ist, seine eigene Religion attraktiv und selbstbewusst ausleben zu dürfen.
Das setzt natürlich voraus, dass diese Religionsgemeinschaft auch glaubwürdig ist. Das muss man klar haben. Also die Religionsgemeinschaft, in meinem Fall die katholische Kirche, muss würdig sein, dass man ihr glaubt, dass man ihr vertraut.
Das muss sie sich natürlich erst wieder erarbeiten.
Ich glaube allerdings auch, dass das ausschließlich dadurch gelingt, dass wir uns mit Jesus von Nazareth, mit Jesus Christus auseinandersetzen.
Der Ausgangspunkt für mich ist erstmal meine Beziehung zu Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und ich kann nicht auf die katholische Kirche warten, bis die sich jetzt dann wieder formiert hat, sondern ich brauche im Hier und Jetzt ein Angebot, wo ich sagen kann, ich kann mit meinem katholischen Glauben selbstbewusst in dieser Gesellschaft wandeln und kann selbstbewusst und voller Liebe und Freude und Leidenschaft mich katholisch bezeichnen.
Vielleicht ist das ein Gedanke, den man mitgehen kann. Während die Theologie innerhalb der Kirche von Gott spricht, muss ich als Teil der Kirche mit Gott sprechen, also beten, um dann entsprechend auch Erfahrungen mit diesem Gott zu machen. Beziehung mit diesem Gott zu haben, mit Gott überhaupt, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Also mein Sprechen mit Gott bringe ich ein in das Sprechen der Kirche mit Gott und dann wird es auch ein Sprechen von Gott. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das macht deutlich, dass Gott, der dreieine Gott, wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Und zwar nicht in der Art und Weise, wie wir das aus der Vergangenheit heraus kennen. Ich glaube, dass wir da am Beginn einer ganz neuen Epoche stehen, wie wir Theologie betreiben werden, wie wir mit oder von Gott sprechen werden. Das ist auch nochmal einen eigenen Podcast wert. Das werden wir mit Sicherheit
auch
noch
machen.
Zwei sprechen da gleichzeitig. Aber ich glaube, in dem Themenbereich, in dem wir mit dieser Podcast-Folge sind, dass wir halt eben über Tugenden sprechen, dass wir über Werte sprechen, glaube ich, gehört das halt eben auch noch einmal sehr stark rein. Weil wir, ich komme noch einmal auf den deutschen Kulturraum zurück, seit Beginn des 4. Jahrhunderts, vielleicht sogar noch etwas früher, geprägt sind durch erste christliche Einflüsse. Das Bistum Trier ist das älteste deutsche Bistum. Köln folgt darauf, Mainz und so weiter und so weiter. Also das Christentum hat sich hier schon auch klar ausgebreitet. Auch nach unserer heutigen Interpretation mit schwierigen Verhältnissen. Also die Schwertmission Karls des Großen, wenn wir sie heute betrachten, gucken wir da schon kritisch drauf, weil Karl der Große ganz klar das Christliche reingeprügelt hat. Also auch mit kämpferischen, kriegerischen Auseinandersetzungen. Damit verbunden ist allerdings halt eben auch gewesen ein enormer kultureller Fortschritt. Also das, was Karl der Große reingebracht hat, ist Fortschritt als Folge der Schwertmission. Also wir müssen gucken, was bringt eine Gesellschaft voran? Jetzt mit diesem kleinen Beispiel ist es dann halt eben das Schauen auf christliche Werte, auf das christliche Menschenbild.
Das kann ich nur unterstreichen. Und in dem Sinne, ich danke dir für diese Podcast-Folge, Jan. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
Ich mich natürlich auch.
Liebe Grüße an alle da draußen.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.